hab's ja gleich gewusst. War mir klar.
Tut mir leid. Sie haben so hart daran gearbeitet.
Das kann man wohl sagen. Ich habe ja wirklich versucht, alle Regeln einzuhalten, so gut wie möglich, aber...
Es hat nicht sollen sein. Vielleicht einfach weitermachen mit noch mehr Einsatz.
Was soll das heißen? Ich kasteie mich ja hier schon. Also am Einsatz kann es ja nicht liegen, aber ich hab's auch schwer. Also ich bin auch genetisch vorbelastet, glaube ich, ja. Also, und übrigens, ich glaube auch, die Einrichtung hier, die arbeitet nicht nach den neuesten Standards. Die hätten mich ruhig besser betreuen können.
Also ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich fand die Betreuung hier gut. Ich meine nur, Ihr Trainingspensum könnte ja...
Oh, also hören Sie jetzt aber auf. Ja, das liegt doch auf der Hand, dass die Eckpfeiler dieser Abnehmmethode überhaupt nicht passen. Wissen Sie auch warum? Erstens, das Konzept stimmt nicht. Die Ernährung, die Verpflegung schmeckt nicht. Die Geräte da sind veraltet und, unter uns, die Ernährungsberaterinnen sind hässlich. Ja. Sie haben gut reden, Sie haben es ja leicht, aber ich ziehe immer wieder das Schwere los. Ihr habt es einfach leichter.
Also von leicht kann ja wohl bei mir nicht die Rede sein.
Ach, man boykottiert mich hier einfach. Das fängt ja schon bei meiner Frau an. Die kocht zu viel, die kocht zu fettig, die kocht einfach zu gut.
Ja, aber das...
Nix aber. Also das kann ja hier überhaupt nicht klappen. Die meinen ja alle, sie wüssten es besser. Ja? Also erstens mal, wer hat die meiste Erfahrung? Ja, ich. Ja? Und wer hat denn schon unzählige Diäten gemacht? Ja, ich. Und wer wird ständig ausgebremst? Ich. Und wer hat es am meisten verdient? Ich. Ja, aber wenn das Umfeld hier nicht stimmt, dann kann es ja einfach auch gar nicht klappen. Ich mache und tue und man will aber nicht, dass ich Erfolg habe. Ja, das klappt einfach nicht. Wissen Sie was? Ich melde mich jetzt hier sofort ab und suche mir was Besseres. Ja.
Na dann mal viel Erfolg. Kann ja nur schiefgehen.
So sind die Menschen halt verschieden. Hat's bei Ihnen was gebracht?
Gebracht? Erfahrung hat's gebracht.
Nein, ich meine in Kilos. Haben Sie da was geschafft?
Krachend gescheitert. Aber sowas von. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das antue. Ich will es doch. Aber... braucht halt seine Zeit.
Ja, wie lange sind Sie denn schon dabei?
Gefühlt? Mein ganzes Leben lang. Spätestens seit ich in einen Bikini hätte passen müssen. Man nannte mich Mopsi, Klopsi, Plopsi. Aber gemocht haben sie mich immer irgendwie alle. Dicke sind halt keine Spaßbremsen, sag ich immer. Und an der Figur kann man ja arbeiten.
Das ist ja schrecklich. Kinder sind so gemein. Aber dass sie trotzdem noch die Kraft haben, hier zu sein.
Naja, so schrecklich fand ich es jetzt nicht. Ich war nämlich ein Mathe-Genie. Badgy, sag ich. Ja, die Kraft haben eigentlich schon, aber also diese ganzen Diäten gehen mir langsam wirklich auf die Nerven. No Carb, Low Carb, Doch Carb, Vegan, Vegetarisch, FDH, Brigitte Diät, CT und Fokus Magazin, Online Spiegel, also Zucchini, Brokkoli, Grünkern, Salami, Erdbeer, Rhabarber, ich habe sie, glaube ich, alle ausprobiert.
Wie schrecklich. Und jedes Mal sind sie gescheitert.
Aber mal mehr, mal weniger. Ich sag immer, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen.
Aber warum?
Ja, warum? Warum eigentlich? Das frage ich mich in letzter Zeit auch immer häufiger. Spätestens heute Morgen bei diesem Frühstück, das seinen Namen nicht mal verdient hat. Vielleicht ist es ja doch der falsche Weg. Warum? Muss die lustige Luise eigentlich abnehmen?
Weil sie es wollen und weil es wichtig ist.
Das dachte ich auch immer. Aber vielleicht ist das nicht mein Leben. Vielleicht wollte ich etwas, das gar nicht zu mir passt. Wie gesagt, Erfahrung hat es gebracht. Aber ich glaube, das war mein letzter Versuch. Andere schaffen es doch auch als Plus-Size-Model. Könnte ich doch auch mal versuchen. Oder ich richte einen Blog ein für all die, denen es genauso geht wie mir. Genau.
Das ist so gemein. Alle schaffen es irgendwie. Nur ich nicht. Ich bin so ein Versager. Dabei, das Programm ist hier wirklich gut. Das Programm ist super. Die Geräte sind super. Die Coaches sind super. Nur ich? Ich passe da irgendwie nicht rein. Mit mir funktioniert das nicht. Weil ich so ein Versager bin. Morgens müsstet ihr mich erleben. Oh, da könnte ich 100 Kilo auf einmal abnehmen. Mittags ist es schon mehr so. Naja, ne? Und am Abend, da stopfe ich die ganze Schokolade auf einmal in mich rein. Ich halte es einfach nicht durch. Ich bin immer überall nur so mittelmäßig. Die lustige Luise, die kann wenigstens rechnen. Und was kann ich? Ich kann auch nicht mal 10 Kilo abnehmen. Letztens habe ich in der Firma gehört, dass die gesagt haben, ach, die Schmiese, das ist ja auch eine ganz Liebe. Ich will keine ganz Liebe sein. Ich will auch mal ganz oben sein. Ich will auch mal befördert werden. Echt Mensch. Ich bin immer nur so, irgendwie so, so mittel. So irgendwie, ich kann das alles irgendwie, ich bin Versager.
Na, wer sagt's denn? Wieder 100 Kilokalorien verbrannt. Ich schaff das, ich schaff das. Thomas Edison hat auch mehr als 10.000 Versuche gebraucht, um die Glühbirne zu erfinden. Da halte ich es mir doch lieber mit ihm. Ich bin nicht entmutigt, weil jeder verworfene Versuch ein weiterer Schritt vorwärts ist. Ich schaffe das.
Guten Morgen. Als Carsten mich gefragt hat, ob ich wirklich zu diesem Thema Scheitern predigen möchte, habe ich gefragt, ob er es ehrlich meint. Macht er da nicht den Bock zum Gärtner? Er hat es ihm schon gesagt, der Dauergrinser Kai, der immer lächelnde, immer positive, der immer das Glas überlaufen sieht, auch wenn gar kein Wasser drin ist. Der Kai, hat er in seinem Leben überhaupt Erfahrung mit Scheitern? Kann er darüber sprechen? Ich bin dann joggen gegangen und da fiel mir einige Sachen ein, wo ich in meinem Leben gescheitert bin, und ich dachte, ich mache das einfach mal. Ich erzähle euch über meine Lebensgeschichte, wo ich in meinem Leben gescheitert bin, und ich hoffe, dass Gott diese Geschichten nutzt, um zu euch zu sprechen, zu eurem Herzen zu sprechen und euch zu ermutigen, in eurem Leben mit eurem Scheitern umzugehen. Hier also 5 Lektionen aus meinem Leben, die ich aus meinem Scheitern gelernt habe. Ich bin in Indonesien geboren, als Kind von Missionaren. Ich war der 3. Sohn von 4 Kindern und es war eine wunderschöne Kindheit. Wenn ich daran zurückdenke, sind das immer sehr, sehr schöne Bilder, sehr schöne Gedanken. Meine Eltern waren sehr bemüht, sich zu integrieren. Es war ihnen wichtig, dass sie wirklich Indonesier werden. Ich war auf einer indonesischen Schule und so war ich eigentlich ein indonesisch und javanisch sprechender weißer Indonesier. Und mir war gar nicht bewusst, dass allein durch meine Hautfarbe ich eine exponierte Stellung in der Gesellschaft hatte. Ich war immer irgendwie im Mittelpunkt und ich merkte, ich liebe es, im Mittelpunkt zu sein. Ich liebe es. Ich hatte es damals nicht gemeint. Es ist einfach nur, dass ich blond war, Farbe, war ich immer, sei es in der Gang, sei es in der Schule, sei es beim Fußball, immer war ich im Mittelpunkt. Und es war ein schöner Platz an der Sonne. Bis ich mit 16 Jahren zurück nach Deutschland gekommen bin. Auf einmal war ich ein Weißer unter vielen anderen Weißen. Ein Blonder unter vielen anderen Blonden. Und alles das, was mein Leben getragen hat, alle Wege, wie ich versucht habe, im Mittelpunkt zu stehen, funktionierten hier nicht mehr. Ich musste in einer ganz fremden Kultur ganz neu anfangen. Ich kannte die Sprache nicht wirklich. Ich wusste nicht, was in und was out war. Ich wusste nicht, wie man sich anzieht, um cool zu sein. Und dabei war es mir so wichtig, cool zu sein. Und so fand ich mich auf einmal dort wieder, wo ich nie sein wollte, am Rande der Gesellschaft. Ich war einer der unfrommen, der frommen Uncoolen geworden. Die bisschen komischen Leute, die sich im Bibelkreis in der Schule in irgendwelchen Zimmern aufgehalten haben und die Bibel gelesen haben. Was für ein Abfall. Was für ein Absturz. Der ich immer in dem Mittelpunkt stand, war jetzt auf einmal am Rand und war furchtbar uncool. Und ich musste hier bei Null beginnen, ganz von vorne an. Was hat mir geholfen in dieser Zeit, mit diesem Scheitern aller meiner Lebenskonzepte umzugehen? Das war einmal Tom und das war die Boje-Gemeinde. Tom Herrmann, das war ein Junge in meinem Alter, auch ein Missionarskind, der einige Jahre vor mir nach Deutschland zurückgekommen ist. Und er war meine Lebensrettung. In der Zeit damals, die Zeit, wo ich Abitur in Hofheim gemacht habe, waren wir zwei wie Pat und Patachon, dick und doof, Best Friends. Also wir haben alles zusammen gemacht und er hat mir geholfen, Step by Step, mich in diese Kultur einzuleben, zu verstehen, was es bedeutet, Deutsch zu sein, ein Deutscher zu sein, Volleyball zu spielen, in die Boje-Gemeinde zu gehen. Und das war tatsächlich auch meine Rettung, die Boje-Jugendgemeinde. Ein Ort zu haben, wo ich einfach als jemand, der sich verloren fühlte, ein Zuhause gefunden habe. Man kann es sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war ich wirklich ein total verunsicherter, sehr an sich selbst zweifelnder junger Mann gewesen, der einfach nicht mehr wusste, wo rechts und wo links ist. Und Tom und die Boje-Gemeinde hatten mir damals geholfen. Thomas Herrmann ist jetzt Pastor der Move Church in Wiesbaden. Die Bibel sagt, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht und zwei. Das ist die erste Lektion, die ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr scheitert, und scheitert gehört zum Leben dazu, dann wünsche ich euch, dass ihr einen Freund habt oder eine Freundin, die euch zur Seite steht und eine Gemeinschaft von Menschen, die euch auffangen. Und deswegen bin ich so begeistert von Gemeinde. Gemeinde ist der Ort, wo wir fallen können und Leute da sind, die uns auffangen können. Das ist das, was wir versuchen, auch in der Andreas-Gemeinde zu leben, was nicht ganz so leicht ist. Aber das ist das, was mein Leben damals gerettet hat. Das war mein erstes Scheitern. Das Scheitern aller meiner eingeübten Lebensmuster aus meiner Kindheit, die einfach nicht mehr funktioniert hatten in einer fremden Kultur. Mein zweites Scheitern hat sehr viel mit diesem ersten Scheitern zu tun gehabt. Ich war, wie gesagt, es gewohnt, als Kind im Mittelpunkt zu stehen, 16 Jahre lang. Und dahin wollte ich wieder zurück. Ich wollte anerkannt sein. Ich wollte beliebt sein. Ich wollte, dass die Leute mich mochten, dass sie mich überhaupt auch wahrnehmen. Aber dazu passte mein Berufswunsch nicht. Ich bin in Indonesien aufgewachsen in einer Kirche, die sehr, sehr lebendig war. Eine fröhliche Kirche, eine wachsende Kirche, eine Kirche, die relevant war, die mit der Gesellschaft etwas zu tun haben. Und deswegen war mir sehr, sehr früh klar, ich wollte Theologie studieren und Pfarrer werden. Das Uncoolste, was man damals werden konnte, war Pfarrer werden. Als ich meinen Freunden in Indonesien darüber, als meinen Schulkameraden darüber erzählt habe, ich wollte Pfarrer werden, haben sie alle ihr Gesicht verzogen. Und ich wollte cool sein. Ich wollte in der Mitte der Gesellschaft stehen. Und damals war das Coolste, was man machen konnte, einen Medizinstudiumplatz zu bekommen. Ein Halbgott in Weiß werden. Und das war mein Ziel. Das wollte ich schaffen. Und so habe ich 2 Jahre lang alles gemacht, um diesen Berufswunsch mir zu erfüllen. Ich habe Praktika in Krankenhäusern gemacht. Ich habe 20 Monate Zivildienst als Rettungssanitäter gemacht. Ich habe mich immer und immer und immer wieder beworben und eine Absage nach der anderen kassiert. Dann habe ich endlich es geschafft, einen Medizintestplatz zu bekommen. Ich konnte mal zum Medizintest gehen und ich bin rauschend durchgefallen. Und spätestens als das der Fall war, habe ich gemerkt, ich bin gescheitert. Ich kriege das nicht hin. Ich muss meinen Berufswunsch, der mir so wichtig geworden ist, um in der Mitte der Gesellschaft wieder anzukommen, den musste ich begraben. Damals habe ich eben versucht, einiges zu machen, um ein bisschen cool zu sein. Ihr seht da die Bilder. Zum Glück jobbte ich in dieser Zeit in einer Agentur, die sich damit beschäftigte, warum wachsen christliche Gemeinden, warum schrumpfen sie? Und da habe ich wieder Lust bekommen an einer lebendigen Kirche. Dann habe ich mir eine 3-monatige Auszeit in Amerika genommen, bin durch Amerika getrampt und habe in dieser Zeit wieder Kirchen kennengelernt, Kirchen aus meiner Kindheit, eine lebendige Kirche, eine Kirche, die relevant war, die Spaß machte, die etwas in dieser Gesellschaft bewirken kann. Und ich bin aus Amerika zurückgekommen und wusste, ich werde den Wunsch meiner Kindheit wieder aufnehmen und werde Theologe. Und das Genialste von unserem Gott da oben, 2 Wochen nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, Theologie zu studieren, hatte ich mir Medizinstudienplatz. Und ich fand das so geil, dass mein Chef da oben, mein Vater, sagte, okay, Kai, hier, dein Leben, du entscheidest, was du machen möchtest. Ich musste nicht lange nachdenken. War mir klar, Theologie studieren, irgendwas in Richtung Pastor werden, das werde ich tun. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, die ich treffen konnte. Es gibt keinen schöneren Beruf, finde ich, als Pastor zu sein, mit Menschen den Glaubensweg zu gehen. Meine zweite Lektion, die ich gelernt habe, Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Überprüfe die Kriterien deines Erfolgs, wie die lustige Luise. Überprüfe die Kriterien deines Erfolgs. Musst du immer abnehmen. Was ich damit meine ist, wohin baust du deine Karriereleiter? Was ist die Wand, an der deine Karriereleiter hängt? Ist es die richtige Wand? Ist das, was du tust, im Einklang mit deiner Berufung, mit dem Sinn, mit dem, wofür du geschaffen bist, mit dem, wie du tickst? Oder willst du einfach nur diese Karriereleiter hochklettern, um dich dann am Ende an der falschen Wand wiederzufinden? Was ist Kriterium für deinen Erfolg? Welche Wand möchtest du hochklettern? Überprüfe die Kriterien deines Erfolgs. Mein drittes Scheitern ist ein bisschen profaner. Hat mich aber doch einiges übers Scheitern gelehrt. Ich habe mein Leben lang Sport getrieben. Und irgendwann mal stand Marathonlaufen auf meiner Bucketlist, also die Liste der Sachen, die ich irgendwann mal machen wollte. Und so habe ich angefangen zu trainieren und ich bin immer morgens früh gelaufen und fühlte mich echt cool. Also ich dachte, ich bin wirklich super. Und habe mich dann in einem Lauf angemeldet, dem Backeslauf, vor Ort von Wiesbaden, 600 Läufer. Ich bin da hingegangen und dachte, also Erster werde ich vielleicht nicht, aber so unter den ersten 20 komme ich bestimmt an. Der Startzeichen ging los und ich wurde von allen überholt. Und da dachte ich, cool Kai, alles cool. Und ich zeige denen später, wo der Hammer hängt. Wie man sich ehren kann. Als 200 Meter vor dem Ziel mich noch eine Frau, also ich sage wirklich eine Frau, locker leicht überholte, war ich am Ende. Ich bin gescheitert. Und Freundin von Anja, deren Mutter ist gelaufen und hat diesen Pokal gewonnen. Und sie hat mir diesen Pokal geschenkt als Trostpreis. Und seitdem ist er bei mir auf dem Schreibtisch, also in meinem Büro und erinnert mich an diese dritte Lektion, die ich gelernt habe beim Scheitern. Und das ist, setze hohe, aber realistische Ziele. Also ich werde mein Leben lang ganz bestimmt nicht mehr Weltmeister werden im Marathonlaufen. Aber ich kann das Ziel Marathonlaufen mir vornehmen. Und dann gilt drei Wege zum Marathon. Erstens ist Disziplin. Zweitens ist Disziplin. Drittens ist Disziplin. Ja, und das gehört einfach zusammen. Setze hohe Ziele, aber realistische Ziele. Jemand hat mal gesagt, nicht jeder große Traum ist von Gott, aber ein Traum von Gott ist immer groß. Nicht jeder große Traum ist von Gott, aber ein Traum von Gott ist immer groß. Und Martin Luther sagte, handle immer so, als ob Gott etwas Großes mit deinem Leben bewirken möchte. Handle immer so, als ob Gott etwas Großes mit deinem Leben bewirken möchte. Und so ist mein Lebensmotto, habe ich euch aufgeschrieben, aus Epheser 3,20, dieser Bibelvers. Gott kann viel mehr, unendlich viel mehr an uns tun, als wir uns jemals vorstellen oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Gott möchte unendlich viel mehr an dir in deinem Leben tun, als du dir vorstellen kannst. Sein Traum für dein Leben ist sehr viel größer, als du dir vorstellen kannst. Und die Macht in dir ist sehr viel größer, als du dir vorstellen kannst, diesen Traum auch zu realisieren. Und so ist das meine dritte Lektion gewesen. Und was ich aber im Alltag immer wieder lernen musste, genauso wie die Frau, die hier auf dem Dings stand, was Thomas Edison gesagt hatte. Erfolg ist 1% Inspiration, 99% Transpiration. 1% Inspiration, 99% Schwitzen. Und genauso ist es auch mit deinem Lebenstraum. Gott schenkt dir einen Traum, der ist groß. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie groß Gott von dir denkt. Und ich wünsche mir, dass du diesen Traum irgendwann mal erkennst. Aber dann gehört, und das merke ich und das lerne ich jeden Tag wieder neu, dann gehört einfach Disziplin dazu, Disziplin dazu, Disziplin dazu. Und Anja, sie hat die Predigt jetzt gelesen, hat gelacht, Kai, Disziplin. Also ich laufe jetzt den Marathon im Ende dieses Monats und habe mir vorgenommen, noch 5 Kilo abzunehmen und habe gesagt, ich trinke keinen Alkohol mehr, keine Schokolade mehr. Aber ich habe ganz viele Ausnahmen gemacht von der Disziplin. Meine vierte Lektion. Die ist sehr viel existenzieller. Die hat mein Leben wirklich sehr, sehr geprägt. Ich hätte die beste Frau fürs Leben gefunden und gleich geheiratet. Ihr seht es hier auf dem Bild. Anja, meine Frau. Und wir waren über beide Ohren verliebt. Wir haben nach 2 Jahren geheiratet und haben die ersten Jahre unserer Ehe ohne Kinder echt genossen. Und dann kamen 3 Kinder in unser Leben gepurzelt. Und das Glück und der Stress unseres Lebens hat damit begonnen. Und ehe wir uns versahen, waren wir nur noch eigentlich Eltern und kein Liebespaar mehr. Und 10 Jahre nach unserer Hochzeit, 10, 11 Jahre nach unserer Hochzeit, kam Anja eines Tages auf mich zu und sagte den Satz, den wir uns geschworen haben, dass wir uns den nie sagen werden. Sie sagte, ich will nicht mehr. Ich kann so nicht weiterleben. Ich bin so unglücklich über unsere Beziehung. Wir sollten uns trennen. Und für mich brach damals eine Welt zusammen. Zum einen, weil ich es einfach nicht realisiert habe, dass meine Frau unglücklich wurde. Wir Männer sind manchmal so, wir merken das gar nicht. Ich war ganz zufrieden mit unserer Beziehung. Ich war hier in der Andreasgemeinde, die Go-Special-Arbeit blühte auf und ich habe Überstunden über Überstunden gemacht, aber war ja alles für Gott. Und ich habe die Person vergessen, die wichtigste Person in meinem Leben ist. Und wir hatten uns gesagt, als wir geheiratet haben, wir werden nie diesen einen Satz sagen, dass wir uns trennen werden. Also Scheidung ist einfach keine Option für uns. Und so brach in dieser Zeit tatsächlich eine Welt für mich zusammen, weil ich nicht mehr weiter wusste. Ich wusste nicht, wie wir das wieder hinbekommen. Und das bin ich dankbar für Freunde. Und damals war das der Manfred Senf, der hier Pastor in dieser Gemeinde war, der uns einen professionellen Eheberater zur Seite gestellt, hat gesagt, Kai, geh mal dahin. Und wir sind dahin gegangen, haben 10 Sitzungen gehabt, die wir uns gar nicht hätten leisten können. Sie waren so teuer, wir hatten das Geld eigentlich nicht. Aber, und die waren unbequem, die haben uns hinterfragt, mich vor allen Dingen auch hinterfragt. Aber die haben unsere Ehe gerettet. Ohne diese Intervention von außen, ohne diese Hilfe von einem Fachmann, wären wir heute nicht mehr ein Paar, wären wir nicht mehr zusammen. Das bin ich echt glücklich, dass Manfred Senft uns damals geholfen hat und dass wir uns darauf eingelassen haben, jemanden zu haben, der uns von außen hilft. Seitdem wundere ich mich, wie nachlässig wir mit den wichtigsten Menschen umgehen, die uns in unserer Beziehung sind. Vor allen Dingen mit unserer Paarbeziehung. Wir brauchen einen Führerschein, um Auto zu fahren, aber wir lernen nicht, wie wir Paarbeziehungen leben. Es gibt keinen Führerschein für Paarbeziehungen. Wir probieren uns irgendwie durch. Für ein Auto gibt es alle 2-3 Jahre einen TÜV. Wir haben keinen TÜV für unsere Beziehungen. Und wenn unser Auto kaputt geht, gehen wir natürlich zu der besten Fachwerkstatt. Aber wir gehen erst zum Ehetherapeuten oder zum Seelsorger, wenn alles schon irgendwie den Bach runtergegangen ist. Von daher, und das war eine meiner wichtigsten Lektionen für mein Leben, war, wenn ich scheitere, gerade in unseren Beziehungen, dann brauchen wir fachmännische Unterstützung, brauchen wir Hilfe von außen. Das wünsche ich euch so sehr, dass ihr euch diese eine Lektion merkt. Meine letzte Scheiterngeschichte, das ist meine 5. Lektion, ist gar nicht so lange her. Das ist vor 2 Jahren auf dem Camino. Ich bin den Weg gelaufen, den auch Harpe Kerkeling gelaufen ist. Das stand ich also morgens um 6 Uhr in Burgos, einer nordspanischen Stadt. Die Sonne ging auf über den nebelverhangenen Dächern dieser mittelalterlichen Stadt. Und vor mir lagen 23 unbeschriebene Tage. Keine Termine, keine Absprache, kein Telefon, keine Mails, keine Erwartungen. Nur 528 unverplante Stunden, 490 Kilometer durch Gottes schönen Garten. Und ich durfte alleine unterwegs sein. Und die erste Woche war meine Dauergrinswoche. Es war herrlich. Wenn du durch das war im Juni, durch diesen Nordspanien gehst und die Sonne hat geschienen, weiße Wolken auf dem Himmel, gelbe und rote Blumen, dann Kornblumen, die in ihrem Blau mit dem Himmelblau wetteiferten. Herrlich. Und ich weiß noch, wie ich jeden Tag mindestens 500 Mal Danke gesagt habe, Danke geflüstert, Danke geschrien habe, einfach froh war über das Privileg, hier lang zu laufen, durch Gottes wunderschönen Garten. Das Problem war, es waren dann noch 300 Kilometer bis nach Santiago. Und meine Schmerzenswoche begann, meine 2. Woche. Ich habe Schienbeinhautentzündung bekommen und es hat so weh getan. Und dann habe ich angefangen, Ibuprofen zu nehmen. Erstmal 1, dann 2, dann 4, dann 5 am Tag. Damit ging es einigermaßen. Aber ich wusste, es geht eigentlich nicht mehr. Dann habe ich einen Tag Pause gemacht und dachte, okay, Kai, scheitern, schaffst es nicht. Steig im Bus, fahr an den Strand, lass es dir gut gehen. Und dann bin ich an diesem Abend Eden begegnet. Eden ist eine Psychologin aus Brasilien, die auch den Camino gegangen ist. Sie hat gleich nach den ersten Tagen so geschundene Füße gehabt mit Blasen und allem drum und dran, dass sie eigentlich hätte auch aufgeben müssen. Aber sie ist dann einfach umgestiegen auf Fahrrad. Und dann ist mit dem Fahrrad dann den Camino gelaufen. Und wenn ihr das nicht wisst, man muss mindestens 100 Kilometer gelaufen sein oder 200 Kilometer geritten oder mit dem Fahrrad gefahren sein, um eine Compostela zu bekommen, also einen Brief, dass man es geschafft hat. Und sie sagte an diesem Abend den einen entscheidenden Satz. Sie sagte, Kai, the Camino is not to endure, it is to enjoy. The Camino is not to endure, but to enjoy. Der Camino, dein Lebensweg, ist nicht dafür da, dass du dich durchquälst, sondern damit du deine Freude dran hast, Spaß dran hast. Wow, dachte ich, genau. Dafür ist der Camilo da. Und dann gab sie mir einen Tipp. Kai, gib doch einfach deinen Rucksack ab. Ich, Kai, meinen Rucksack abgeben, so ein Turigrino werden, also wie die amerikanischen Pilger, die abends ihren Koffer abgegeben haben und dann mit leichtem Gebäck durch den Camino gelaufen sind und am Abend wieder ihre großen Koffer hatten. Das wollte ich auf keinen Fall. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag wieder losgelaufen, wieder mit Ibuprofen. Aber nach kurzer Zeit hat es so weh getan, dass ich gesagt habe, das geht einfach nicht. Und dann habe ich das Beste gemacht. Ich bin zum nächsten Pilgerladen gegangen, Herberge gegangen, habe meinen Rucksack abgenommen und habe meinen Rucksack abgegeben. Und die haben den dann zur nächsten Herberge gebracht. Und ich glaube gar nicht, wie das war. Durch das Abgeben allein, durch das Laufen, also es hat sofort aufgehört, weh zu tun. Und ich bin gelaufen wie ein junger Gott. Also ich bin da an diesen ganzen schleppenden Leuten vorbeigelaufen und hatte so ein ganz kleines Rücksäckchen dabei und konnte es wieder genießen. Und nach ein paar Kilometern, mein Herz ist echt aufgegangen, habe ich gedacht, Kai, das ist doch das Leben. Du musst deinen Rucksack nicht immer mit dir rumschleppen. Du kannst es abgeben. Alles das, was dich belastet, alle deine Sorgen, alle deine Last, deine Vergangenheit, da gibt es jemand, der in der Lage ist und der möchte, dass du deinen Rucksack abgibst und nicht mehr damit läufst. Das, was Martin Luther Gnade genannt hat, dieses alte, komische Wort, dass Gott uns annimmt, so wie wir sind. Wir müssen gar nichts tun. Noch besser ist, wir können den Rucksack abgeben und er trägt ihn für uns. Wisst ihr, das habe ich vorher als Theologe gewusst. Ich habe das gewusst, dass dadurch die Reformation losgegangen ist. Aber da ging es mir nicht nur vom Kopf in mein Herz, es ging mir in meinen Bauch, in meinen ganzen Körper über, dass wir, so wie wir sind, angenommen sind von Gott. Gar nichts leisten müssen. Dass all das, was mich belastet, meine Sorgen, meine Vergangenheit, meine Schuld, mein Scheitern, meine Fehler, kann ich bei ihm abgeben. Und er trägt es für mich. Es hat allerdings einen Preis. Und das war mein Stolz. Ich habe mich wiedergefunden, wie ich jedem, der es wissen wollte oder nicht, erklärt habe, dass ich natürlich nur wegen meiner Schmerzen meinen Rucksack nicht tragen konnte. Und natürlich habe ich dann 2 Tagesmärsche vor Santiago meinen Rucksack wieder aufgezogen, weil ich natürlich wollte, dass ich nicht als Turigrino, sondern als Pellegrino, also als echter Pilger in Santiago ankomme. Und dann kam ich in Santiago an, es war mitten in der Siesta, hat keinen interessiert, ob ich einen Rucksack rein habe oder nicht, so egal. Aber ich bin angekommen. Gnade, dieses eine Wort. Was würde ich dir wünschen, was wünsche ich dir, dass du das nicht nur verstehst, dass es in deinen Körper, in dein ganzes Wesen hineinfließt, dass da einer ist, der aus den Scherben unseres Lebens das schönste Gemälde machen möchte, dass jemand ist, der das, was mich belastet, aus meiner Vergangenheit mir abnehmen möchte, deiner ist, der mich einfach so liebt, ohne dass ich irgendetwas leisten muss, einfach so, weil ich Kai bin. Der dich einfach so liebt, weil du einzigartig bist. Und wisst ihr, mit diesem Wissen zu leben, macht das Leben so viel gelassener und entspannter und fröhlicher. Weil du weißt, das hängt nicht alles von dir ab. Sondern da ist einer, der sagt, dessen ewiges Ja liegt auf dir. Und das wünsche ich dir mehr als alles andere. Als diese 5 Lektionen, die ich gelernt habe in meinem Leben, das wünsche ich dir so von Herzen, dass diese Gnade dein Leben durchströmt und dass du davon lebst und dass diese Gnade deinen Blick weitet, dass Gott unendlich viel mehr aus deinem Leben tun möchte, als du dir es vorstellen kannst und dass seine Kraft in den Schwachen gerade mächtig ist. Gerade da, wo ich schwach bin, ist er stark. Und dass du mit diesem Wissen und mit diesem leichten Gebäck dann durch dein Leben gehst. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir kommen jetzt zum Q&A, Question and Answer. Danke für die vielen Fragen, die ihr gestellt habt. Und bevor wir direkt einsteigen, werden noch mal kurz die Regeln erklärt.
Genau. Dem Kai, dem werden wir jetzt nacheinander eure Fragen stellen. Und Kai hat eine Minute Zeit, diese Frage zu beantworten. Ansonsten wird er gnadenlos vom Steffen ausgegongt. Also, genau. Also Kai, eine Herausforderung für dich.
Bevor wir starten mit den Fragen, erstmal ein großes Lob. Ich weiß, als Prediger ist es nicht so leicht, auch von sich zu erzählen. Du hast auch gesagt, dass du gerne im Mittelpunkt stehst und dann von Schwäche zu reden, ist viel Mut. Und auch hier zwei Rückmeldungen. Danke für deine tolle Predigt, schreibt hier jemand, und die Auswahl der hilfreichen Psalmen und Bibelverse. Und auch hier, danke für alle Offenheit und Ehrlichkeit, Kai. Das ist ein tolles Vorbild. Wenn wir alle ehrlicher mit unserem Scheitern umgehen würden, könnten wir leichter leben. Das erst mal vorneweg. Und ich habe es auch so empfunden. Vielen Dank für die offenen Worte.
Dann stelle ich dir jetzt die erste Frage, lieber Kai. Da schreibt jemand, dass er schon vor vielen Jahren in seiner Ehe gescheitert ist und jetzt wieder an einem Punkt steht, wo er wieder scheitert. Und er fragt Gott jeden Tag quasi um Hilfe. Aber Gott hört ihn irgendwie nicht oder diesenjenigen. Und er sucht Antworten in der Bibel und findet aber keine. Und jetzt die Frage, wie finde ich Antworten oder Hilfen von Gott?
Ich kann nur davon erzählen, wie ich oft mit solchen Sachen umgehe. Ich weiß nicht, ob das bei dir zutrifft. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann versuche, die Verantwortung von mir auf Gott zu schieben und dann zu sagen, okay, Gott, jetzt hilf mir da raus, zeig mir ein Wort oder so. Und manchmal tut er das auch. Manchmal gibt er die Verantwortung einfach zurück an mich. Was kann ich ändern? Muss ich gar nicht gucken. Also Gott möchte gelingende Beziehungen. Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Gott möchte, dass das Leben deiner Partnerin gelingt. Was kannst du tun? Erstmal nur du. Was kannst nur du tun, um an dieser Beziehung einen Schritt weiter zu gehen, ihr entgegenzukommen? Und wenn es das ist, dass du sagst, okay, lass uns gemeinsam zu einer Paarberatung gehen und gemeinsam versuchen herauszufinden, woran wir hier jetzt gerade haken. Denn oft siehst du das einfach nicht. Und dann brauchst du jemanden von außen, der hilft. Und vielleicht ist das der Schritt, den du tun kannst. Und sei es auch eine Scheidungsberatung, also eine Trennungsberatung. Auch das ist so hilfreich. Denn gerade in dieser Phase der Trennung verletzen wir uns so unwahrscheinlich. Und da ist es gut, jemanden zu haben, der zur Seite steht und uns dabei hilft. Von daher, hol die Hilfe von außen.
Direkt. Anschließend ist hier eine Frage, was ist aber, wenn der andere zum Beispiel bei einer Ehe, bei einer Gemeinschaft nicht bereit ist, externe Hilfe anzunehmen? Hast du da einen Tipp?
Also, ja, es gibt eine Person, die du verändern kannst und das bist du. Du kannst deine Partnerin oder deinen Partner nicht verändern. Du kannst dich verändern mit Gottes Hilfe. Und dann ist erstmal deine Verantwortung, was kann ich persönlich tun, um in dieser Beziehung Heil hineinzubringen. Und erstmal, vielleicht gehst du erstmal alleine in eine Paarberatung und lass dir erstmal helfen, an deinem Punkt weiterzuarbeiten. Und ich hoffe, dass dann eine Dynamik freigesetzt wird, indem du dich veränderst, indem du die Sachen tust, die du tun kannst, dass dann deine Partnerin, dein Partner diesen Weg mitgehen kann. Von daher, die einzige Person, die du verändern kannst, bist du.
Dagegen fragt auch noch jemand, wenn man Hilfe sucht, woher weiß ich denn, dass ich an den Richtigen gerate oder ja. Wie funktioniert das?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir hatten damals sehr, sehr bewusst beschlossen, wir gehen nicht zu einem christlichen Seelsorger, weil wir als Pastor und diese ganze theologische Ballast und so, das hätte uns alles nur erschwert und sind damals sehr bewusst in eine säkulare Paartherapie gegangen, damit dieser ganze Ballast und Pastor und die Erwartungen an Pastor oder Pastorenfrau und so alles weg ist. Und das hat uns damals sehr, sehr, sehr geholfen. Wie findest du den Richtigen? Wir haben in unserer Gemeinde, in dem Familienzentrum Menschen, die dir helfen können, die richtige Person zu finden. Dieser Paarberater von uns damals, den gibt es auch immer noch, der hilft. Aber manchmal hilft er mir, aber dir nicht in deiner Paarbeziehung. Also es muss dann auch schon passen. Meistens hat man dann eine erste Einheit, wo man guckt, passt es nicht. und dann verbindlich 10 Schritte, also mindestens 10 Einheiten zu gehen und diesen Weg erstmal zu gehen und nicht dann gleich wieder ausbrechen, wenn es gerade ungemütlich wird.
Den Weg genießen, schreibt ja jemand, der Weg ist das Ziel, aber hohe Ziele setzen, klingt für mich momentan irgendwie widersprüchlich.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, ihr habt mein Lebensmotto gehört, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir uns vorstellen können. Und das gilt nicht nur für mein Leben, das gilt für dein Leben genauso. Gott hat große Ziele für dich. Ich habe es gesagt, nicht jedes große Ziel ist von Gott, aber Gott setzt Ziele, die immer groß sind, wo er immer auch noch Platz hat, drin zu sein. Macht es das Leben anstrengend? Ja, total. Disziplin, Disziplin, Disziplin und das ist hart. Also wir haben uns als Gemeinde sehr hohe Ziele gesetzt und merken jetzt beim Gehen, boah, wir schaffen das nicht, wir kriegen das nicht hin. Und das Erste, was man dann tut, ist, okay, wir setzen uns, backen mal kleinere Brötchen und so. Nein, ich glaube, Gottes Gedanken über uns sind große Gedanken. Und dann gilt es, einen Schritt nach dem anderen umzusetzen. Morgens, beim Marathon morgens aufzustehen, 5 Kilometer zu laufen, beim nächsten Mal 6 Kilometer zu laufen, beim nächsten Mal 7 Kilometer zu laufen. Mehr geht's, anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Kleine Schritte in diese Richtung gehen. Und das Schönste ist, das Leben macht auf einmal viel mehr Spaß. Amen.
Eine letzte Frage. Wie kann ich Gottes Kraft in den schwachen Momenten spüren? Oder du hast erzählt, du konntest mit Anja gemeinsam eure Ehe retten. Ihr seid jetzt glücklich. Aber was ist, wenn auch Ehen scheitern und eben nicht das gute Ende nehmen? Also wie kann man da auch in diesen schwachen Momenten Gott erleben und spüren? Oder was denkt Gott vielleicht auch dann?
Also eine Gemeinde in Alzey hat auf ihrer Hauswand diesen Einspruch, den Anja dann sozusagen in unsere Ehe mit eingebracht hatte. Da steht nur dieser eine Satz, Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Und das ist so ein bisschen Maxime meines Handelns. Gott möchte, dass dein Leben, mein Leben gelingt, dein Leben gelingt, Ehe gelingt, Partnerschaft gelingt, Beziehung gelingt. Das ist sein Traum. Und wir merken selbst, wie schwer wir uns mit uns selbst tun. Ja? Und dann eben mit einer Partnerin, die auch noch vom anderen Geschlecht ist und irgendwie ganz anders und so. Und dann kommst du an deine Grenzen. Und deswegen bin ich ja so leidenschaftlich gerne Christ. Weil ich weiß, ich habe jemanden, der mich meinen Rucksack abgeben kann. Ich weiß jemanden, der mich annimmt, auch wenn meine Beziehung zerbricht. Der da ist, der mich aufhängt, der mich in meinem kleinen Fallen und auch dann im Tod, bei meinem letzten Fallen auffangen wird. Und ich kenne diesen Gott. Ich weiß, dass er, der sich in Jesus offenbart hat, ein guter Gott ist. Und das macht mein Leben so frei, so entspannt, so gelassen. Und das wünsche ich euch. Ja. Ich stehe mir selbst immer wieder im Weg. Und das ist okay, ich bin kein Mensch. Aber Gott möchte nichts lieber, als dein Leben gelingt. Und wird dir dann, wenn du nicht mehr weiter kannst, die Kraft geben, die du brauchst.
Vielen Dank. Wir konnten nicht alle Fragen stellen, aber Kai steht nach dem Go-Special draußen im Foyer zur Verfügung. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Gesprächsbedarf, traut euch, kommt auf ihn zu. Er nimmt sich Zeit für dich.
Danke.